Ja, angefangen von den Verheißungen im Alten Testament, wie sich das dann ausgewirkt hat auf Jesus, auf sein Wirken, seine Lehre, dann sein Tod, die Auferstehung und dann der versprochene Heilige Geist und die Wirkung und eben die Geburtsstunde der christlichen Kirche. Ich bin auch neu begeistert worden von dieser Verheißung, die wir gerade in der Lesung gehört haben. Ja? Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis ans Ende der Erde. Und dann eben davon zu lesen, wie das zur Realität geworden ist. Ja? Wie wirklich der Heilige Geist durch die Jünger und Jüngerinnen gewirkt hat, wie sie sich engagiert haben, wie sie die Botschaft von Jesus Christus immer weiter verbreitet haben. Und im Grunde genommen ist die Geschichte ja auch nicht zu Ende. Sie geht ja weiter. Auch wir, auch unsere Geschichte hier in Unterbrunnen ist ja so eine Fortsetzung. Ja? Auch wir sind Zeugen von Jesus. Und aus Sicht der Jünger damals in Galiläa ist Unterbrunnen sicherlich so als Ende der Welt zu bezeichnen. Ja? Und so bin ich froh, dass der heute, für heute vorgesehene Predigttext eben auch aus der Apostelgeschichte kommt. Und wie Astrid schon gesagt hat, dürfen wir da eben einen Einblick gewinnen in eine Situation, wo auch die Gemeinde mal einen Konflikt hatte. Auch damals ist eben nicht immer alles nur reibungslos und harmonisch verlaufen. Und so lese ich uns den Predigttext aus Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7 aus der Luther-Übersetzung. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Darum, lieber Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind, die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der Menge gut. Sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Ich möchte zunächst mit euch den Konflikt anschauen, worum es da ging, dann wie sie das gelöst haben, was für eine Lösung sie gefunden haben und auch am Ende, welche Auswirkungen denn diese Episode auf die weitere Geschichte hatte. Schauen wir also zunächst auf den Konflikt. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Es war offenbar ein ernstzunehmendes Problem entstanden. Bedürftige Personen in der Gemeinde wurden nicht versorgt. Das war keine Lappalie, das war keine Kleinigkeit. Wir können davon ausgehen, dass diese Witwen tatsächlich auf die Versorgung durch die Gemeinde existenziell angewiesen waren. Ja, es war nicht nur irgendwie so ein Zuckerl, was sie da bekommen haben, sondern damals gehörten eben die Witwen zu wirklich den Armen und Hilfsbedürftigen, die auf Versorgung ja, angewiesen waren. Und es geht ja hier um ein Kernthema. Ja, das ist ein Thema, was Gott schon immer ein Herzensanliegen war. Die Sorge um die Armen, um die Schutzlosen und auch Julia Bothe hat ja vor 3 Wochen hier erst darüber gepredigt, wie wichtig, wie zentral dieses Anliegen auch bei den Juden eben war. Die wussten, Gott ist ein Gott der Armen und Schutzlosen und ruft uns auch auf, seine Gemeinde dazu auf, sich darum zu kümmern. Und die junge Gemeinde war ja auch bereit, sich darum zu kümmern. Die haben dieses Herzensanliegen geteilt. Wir können in den ersten Kapiteln nachlesen, wie sie ihre Mittel zusammengelegt haben, wie sie teilweise ihren Besitz verkauft haben, damit sie eben auch die Möglichkeit hatten, sich um die zu kümmern, die nichts hatten. Und trotzdem war es jetzt dazu gekommen, dass ein paar bedürftige Menschen hier übersehen worden sind. Die genauen Gründe werden uns nicht geschildert. Wir können nur aus dem Kontext sozusagen erschließen, wie es denn dazu kommen konnte. Es geschah zu einer Zeit, als die Menge der Jünger stark zunahm, heißt es im Text. Ja, wir kennen uns ja alle mit Wachstumskurven zurzeit aus. Das war also hier keine flache Wachstumskurve, sondern eine steile Wachstumskurve. Am Pfingsten hatte die Gemeinde noch 120 Mitglieder. In der Zwischenzeit war die Gemeinde angewachsen auf über 5000 Männer allein, ja, plus noch Frauen und Kinder. Also es war wirklich eine riesige Gemeinde geworden. Und da liegt sehr nahe zu vermuten, dass die Gemeinde einfach überfordert war. Ja, die hatten wahrscheinlich bestimmte Strukturen nicht. Da konnte es einfach passieren, dass das nicht alles immer wie am Schnürchen perfekt organisiert lief. Die Verantwortung lag wohl für fast alles nach wie vor bei den 12 Aposteln. Von anderen Verantwortungsträgern oder irgendwelchen Strukturen lesen wir nichts. Ja? Insofern wäre es jetzt naheliegend, dass es einfach ja, durchgerutscht ist, dass es eine Überforderung war. Vielleicht führte auch die Tatsache, dass es eben keine klaren Verantwortlichen gab, ja, für die Armenversorgung, zu diesem Murren, das hier erwähnt wird. Das griechische Wort Gongysmos, ja, ist wohl so ein ähnlich lautmalerisches Wort, so wie bei uns das Grummeln. Ja, das Wort selbst hat schon so einen unzufriedenen, ärgerlichen Unterton, Gongysmos. Ja. Also man kann sich vorstellen, da gab es so ein unterschwelliges, unzufriedenes Murren. Und das ist ja immer ganz schwierig, ja, weil das ist so schlecht fassbar. Damit kann man auch ganz schlecht umgehen, als Gemeindeleitung auch schwer umgehen, weil was soll man da tun, ja, wenn die Leute einfach nur so unzufrieden vor sich hingrummeln. Es ist aber eben auch leicht vorstellbar, dass ja, es gar nicht die Möglichkeit gab, hier eine konstruktive Beschwerde an jemanden zu richten, weil eben niemand zuständig war. Es gab keine Verantwortlichen, an die man sich hätte wenden können. Was dieses Problem aber erst zu einem, ja zumindest potenziell wirklich gefährlichen Konflikt machte, war die Tatsache, dass von diesem Übersehen nur eine von zwei kulturellen Gruppen betroffen war, nämlich nur die griechischen Witwen. Es gab damals in der Gemeinde zwei Gruppierungen innerhalb dieser Gemeinde. Zum einen die hebräischen Juden, die aus Israel kamen, die Aramäisch sprachen und die lasen auch aus der hebräischen Bibel aus dem Alten Testament in hebräischer Sprache. Und zum anderen gab es die griechisch sprechenden Juden, die kamen aus der sogenannten Diaspora. Ja, wir wissen ja, das Volk Israel wurde im Laufe seiner Geschichte öfter auch verschleppt in alle möglichen Länder. Und da lebten eben dann auch die Juden eben in der Diaspora und dort sprachen sie in der Regel Griechisch. Griechisch war die Weltsprache zu der damaligen Zeit. Sie lasen auch aus dem griechischsprachigen Alten Testament, der sogenannten Septuaginta. Und wurden sie von den hebräischen Juden als griechische Juden bezeichnet. Viele von ihnen kehrten im Laufe ihres Lebens wieder nach Israel, vor allem nach Jerusalem, zurück. Dort behielten sie aber natürlich auch ihre griechische Sprache bei und auch einige ja, kulturelle Eigenheiten, die sie sich eben angeeignet hatten in den Ländern, aus denen sie kamen. Und sie hatten dann wohl in Jerusalem auch ihre eigenen Synagogen. Aber in der ersten christlichen Gemeinde waren sie natürlich alle zusammen, ja, griechische und jüdische Judenchristen in einer einzigen Gemeinde. Und das ist ja prinzipiell was Schönes, wenn eine Gemeinde so ein bisschen multikulturell ist, ja, wenn es da Diversität gibt. Auch so mit Blick auf die anstehende Weltmission war das ja gut, dass es dort Leute gab, die Griechisch sprachen, die sich ein bisschen auskannten in der Welt außerhalb Israels. Aber wenn es unterschiedliche kulturelle und sprachliche Gruppen gab, gab es da eben auch Sprachbarrieren, gab es vielleicht Missverständnisse, gab es vielleicht Kommunikationsprobleme, interkulturelle Konflikte. Und in der Situation kam es jetzt dazu, dass nur griechische Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen worden waren. Und das ist natürlich eine ganz ungute Situation, weil das riecht ja sofort so nach kultureller Benachteiligung, Diskriminierung einer kulturellen Minderheit, ja, durch die vorherrschende hebräische dominantere Mehrheit. Vermutlich haben ja sogar irgendwelche sprachlichen oder kulturellen Missverständnisse dazu beigetragen, dass eben nur ein Teil der Witwen vernachlässigt worden war oder übersehen worden waren. Auch wenn das sicherlich nicht irgendwie mutwillig und mit böser Absicht geschehen ist, ja, bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin ja selbst interkulturelle Trainerin und Beraterin, das heißt, ich wäre gern in der Situation dabei gewesen und hätte das auch gern untersucht, ja, welche Mechanismen, welche interkulturellen Missverständnisse, welche Probleme haben denn dazu geführt, dass jetzt die eine Gruppe irgendwie übersehen worden war. Das hätte man bestimmt herausfinden können, ja. Spielt aber jetzt hier keine Rolle. Was ich aber weiß, ist, wenn es zu so einer Situation kommt, dass Menschen, die einer bestimmten kulturellen Minderheit vor allem angehören, das Gefühl bekommen, sie werden aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu dieser Minderheit diskriminiert oder benachteiligt, dann reagieren die in der Regel sehr, sehr sensibel. Ja, das trifft auf einen ganz, ganz empfindlichen Nerv. Das ist keine Lappalie und Murren ist hierbei fast noch eine eher milde Reaktion, würde ich sagen. Ja. Und ich denke, das ist auch gut so. Ja, ich glaube, es ist gut so, wenn wir sensibel reagieren, wenn es um Diskriminierung kultureller und ethnischer Minderheiten geht. Ja, denn was passiert, wenn man das nicht tut, wenn man sich nicht genug einsetzt gegen strukturelle Diskriminierung? Das können wir heute jeden Tag in den USA verfolgen. Dieser Konflikt damals in der Gemeinde, der hier ja in nur so einem Satz schon fast lapidar sozusagen geschildert wird, barg also einiges an Sprengstoff. Ja, zum einen ging es hier wirklich um ein Kernproblem. Es wurden Menschen vernachlässigt, Menschen übersehen, die auf Versorgung angewiesen waren. Es stand damit natürlich auch die Reputation der Gemeinde auf dem Spiel. Und es hätte leicht dazu führen können, dass sich die Gemeinde aufspaltet in zwei Lager, die sich auf Dauer verkracht. Wie haben sie es nun geschafft, dieses Problem zu lösen? Wie schon erwähnt, verantwortlich für so ziemlich alles in der Gemeinde damals waren ja offenbar die 12 Apostel. Und so treten diese jetzt natürlich auf den Plan. Interessanterweise äußern sie sich aber weder zu diesem Murren, ja, an anderer Stelle in der Bibel wird ja immer gesagt, dieses Murren ist was ganz Schlechtes, sollen wir nicht tun. Ja, so ein unkonstruktives, destruktives Murren, nichts Gutes. Aber hier wird nichts dazu gesagt, also es wird erstmal einfach nur so zur Kenntnis genommen. Auch zu den zwei Lagern, zu dem interkulturellen Thema wird nichts gesagt, es wird auch keine Ursachenforschung betrieben oder zumindest lesen wir davon nichts. Die Apostel agieren hier offenbar sehr pragmatisch, lösungsorientiert und so nach vorne gerichtet, ja, in die Zukunft. Sie rufen die gesamte Gemeinde zusammen und machen ihr einen konstruktiven, praktischen Lösungsvorschlag, um das Problem zu lösen. Damit zeigen sie, dass sie das Problem ernst nehmen und sie der Meinung sind, dass es auf jeden Fall auch eine gute Lösung für das Problem braucht. Sie erkennen die Aufgabe, sich um die Witwen zu kümmern, als einen wichtigen Dienst für die Gemeinde an. Es wird in dem Text ja mehrfach das Wort Diakonein oder Diakonier verwendet, was man mit dienen, Dienst übersetzen kann. Und zwar zum einen wird es verwendet in Bezug auf diesen Versorgungsdienst, ja, an den Witwen und zum anderen in Bezug auf den Dienst am Wort. Dieses Wort Diakonier, daraus haben die Kirchen heute ja auch das Wort Diakonie abgeleitet und das verstehen wir ja in der Regel so in dem Kontext von eben kümmern um Arme, Kranke und Bedürftige. Ja. Ursprünglich im Neuen Testament wird dieses Wort aber nicht nur auf diesen Kontext sozusagen gebraucht, in Bezug auf diesen Kontext gebraucht, sondern dieses Diakonier bezeichnet vor allem einen Dienst, den man im Auftrag von jemandem erledigt. Also im Auftrag von Gott oder der Gemeinde hier natürlich oft. Und inhaltlich kann das alles Mögliche sein. Ja. Unter anderem wird eben auch der Verkündigungsdienst der Apostel hier mit Diakonier bezeichnet. Beide Aufträge, also der die Witwen zu versorgen und der das Wort zu verkündigen, sind wichtig und relevant und an die Gemeinde gestellt. Aber weil die Apostel eben primär mit dem Dienst an Wort beauftragt worden sind, können sie jetzt nicht diesen anderen Auftrag auch noch annehmen und erledigen, ohne dass sie damit Gefahr laufen, diesen ersten Auftrag zu vernachlässigen. Und also schlagen sie der Gemeinde vor, dass andere beauftragt werden müssen, die sich verantwortlich um den Dienst an den Armen sozusagen zu kümmern müssen. Ich finde es bemerkenswert, wie klar die Apostel hier an ihrem primären Auftrag von Gott festhalten und entsprechend für sich hier auch die Prioritäten setzen. Ich denke, wir können da auch was lernen für uns als Gemeinde. Ja, vielleicht müssten wir auch darauf achten, dass sich beispielsweise unsere Pastoren nicht zu sehr mit irgendwelchen allen möglichen Aufgaben sozusagen ja, verzetteln, sondern dass sie auch die Möglichkeit bekommen, sich auf die Aufgaben zu fokussieren, zu denen Gott und zu denen auch wir als Gemeinde sie berufen haben. Und wenn wir vor der Situation stehen, dass die Gemeinde wächst, dass es neue Herausforderungen gibt, dann brauchen wir vielleicht auch andere, die verantwortlich neue Aufgaben übernehmen. Gut und ja, wirklich so vorbildhaft fand ich auch, dass die Apostel das Problem unter aktiver Beteiligung der ganzen Gemeinde angegangen sind. Ja, es heißt hier, da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen. Und diese Menge der Jünger sollte dann aus ihrer Mitte, also nicht irgendwie von außen, ja, sondern tatsächlich aus ihrer eigenen Mitte, wo sie doch gerade nicht so gut aufeinander zu sprechen waren. Aber aus denen selbst sollten sie sich eben 7 Männer auswählen für diese Aufgabe. Beim Anforderungsprofil haben die Apostel nur wenig Vorgaben gemacht. Ja, die genannten Kriterien, guter Ruf, voll Heiliger Geist, voll Weisheit, die sind natürlich wichtig, ganz entscheidend. Aber es sind doch eher allgemeine Kriterien. Ja, und ich denke, das weist eher darauf hin, dass es hier wirklich um verantwortungsvolle Leitungsaufgaben ging. Alles Weitere haben sie der Gemeinde überlassen. Und die hat sich dann auch gleich an die Umsetzung dieses Vorschlags gemacht. Ja, so heißt es. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut. Und sie wählten Stephanus, Philippus und so weiter. Ich gehe fest davon aus, dass die Gemeinde hier sehr verantwortlich und sehr wohl überlegt ihre Wahl getroffen haben. Ja, wir lesen zwar nichts darüber, wie der Prozess genau lief, aber ich denke schon, dass sie sich Gedanken darüber gemacht haben, welche Gaben und Fähigkeiten für diese Aufgaben wichtig waren und welche sonstigen Kriterien auch noch wichtig waren. Und interessanterweise hat hier die gesamte Gemeinde, die ja beide Gruppen umschloss, ja, die Griechen und die Hebräer, die haben sich dazu entschlossen, Männer aus der griechischen Gruppe für diese Aufgabe auszusuchen. Zumindest kann man von den Namen der 7 davon ausgehen, dass, wenn nicht sogar alle, doch die Mehrheit von ihnen griechischsprachig war. Und damit, denke ich, haben doch vor allem auch die hebräischen Juden ein Zeichen gesetzt. Ja? Damit haben sie doch gezeigt, dass sie ihre griechischsprachigen Geschwister im Glauben nicht nur natürlich nicht diskriminieren oder benachteiligen wollen, sondern dass sie ihnen eben wirklich hohen Respekt und großes Vertrauen und auch eine große Wertschätzung entgegenbrachten, indem sie sie eben für solche verantwortungsvollen Aufgaben ausgewählt haben. Abschließend wurden diese dann von den Aposteln unter Gebet und Handauflegung bestellt, ja, so ein wenig offiziell mit dieser Aufgabe betraut. Das kennen wir ja auch bei uns, ne? Wenn wir irgendwie Mitarbeiter berufen, die auf Arbeitsbereiche leiten wollen, dann praktizieren wir das ja so ähnlich auch. Ja, interessant sind aber dann auch die Auswirkungen dieser Episode. Im abschließenden Vers 7 dieses Abschnitts heißt es ja nur: Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass die 7 es geschafft haben, die Versorgungsprobleme zu lösen und dass damit, wenn nicht sogar vorher schon durch diese Art der Konfliktlösung, das Murren und der interkulturelle Konflikt begraben werden konnten. Denn so konnte die Gemeinde eben auch weiter wachsen und auch noch weiter an Einfluss gewinnen. Ja, das heißt ja sogar, unter Priestern haben sie jetzt immer mehr an Einfluss gewonnen. Aber ich denke, diese Episode hatte auch noch weitere Auswirkungen. Zum einen wurde die Gemeinde als Ganze empowered. Ja, ich mag dieses englische Wort. Ja, man kann natürlich auch übersetzen mit befähigen oder ermächtigen, bevollmächtigen, das sind auch alle schöne Wörter. Aber ich finde, in empower, da steht eben auch Power drin. Ja, da steckt Kraft drin. Und die Gemeinde geht jetzt wirklich aus dieser Situation wirklich mit neuer Kraft und gestärkt hervor, weil sie es eben geschafft hat, aus sich selbst heraus eine Lösung für eine schwierige Situation zu finden. Ja, und damit haben wir eine gestärkte Gemeinde. Zum anderen wurden aber durch diese Geschichte eben auch neue Leiter empowered. Ja, in den folgenden Versen und Kapiteln können wir zumindest von 2 dieser 7 Männer nachlesen, wie vollmächtig und wirkungsvoll sie noch aufgetreten sind später. Stephanus hat Wunder getan, hat vollmächtig gepredigt und ist schließlich zum ersten christlichen Märtyrer geworden. Nach seiner Steinigung geriet die Gemeinde für einige Zeit lang in echte Nöte. Es wurden Christen verfolgt und auch aus Jerusalem vertrieben. Da lesen wir dann ganz viel von Philippus, wie er daraufhin als Evangelist aufgetreten ist, wie er Menschen bekehrt hat, wie er wirklich auch unglaublich erfüllt vom Heiligen Geist hier gewirkt hat als Evangelist. Als die beiden damals für diesen Versorgungsdienst gerufen wurden in dieser Konfliktsituation und irgendjemand sich kümmern musste, damit auch alle Witwen gut versorgt worden waren, ich weiß nicht, ob sie damals gewusst haben, in welche Rollen sie noch kommen würden, was Gott noch alles mit ihnen so vorhatte. Aber in der Situation haben sie sich vom Heiligen Geist, von der Gemeinde zum Dienst berufen lassen. Und als dann die Situation noch kritischer wurde, haben sie weiter Gott gedient und sein Evangelium verkündet. Und auf diese Weise haben sie natürlich auch zusammen mit vielen anderen, aber auch gerade diese beiden, haben einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, dass sich das Evangelium weiter ausbreiten konnte. Von Jerusalem nach Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. Was können denn wir jetzt für uns und für unsere Gemeinde aus dieser Geschichte lernen? Ich denke, zum einen dürfen auch wir darauf vertrauen, dass der Heilige Geist auch bei uns aus schwierigen Situationen Gutes entstehen lassen kann. Corona ist ja auch sowas, was für uns als Gemeinde ja die Situation schwierig macht. Ja, vieles, was wir sonst in unserer Gemeindearbeit machen, was unser Gemeindeleben, unsere Gemeinschaft auch ausmacht, ist nach wie vor nur sehr eingeschränkt möglich. Ja, ich finde es auch traurig. Ja, ich vermisse die Gemeinschaft mit euch allen, die Treffen und vieles, was wir so machen, ist ja genau darauf ausgerichtet, dass Menschen zusammenkommen. Ja. Insofern tue ich mir persönlich immer schwer zu sehen, welche Chancen und Herausforderungen denn jetzt in dieser Situation liegen könnten. Aber wir dürfen vertrauen, dass Gott es eben schon weiß. Und vielleicht kann uns der Heilige Geist ja daran teilhaben lassen, kann uns das ja vielleicht offenbaren, wenn wir ihn denn lassen. Und so würde ich an mich und an euch und an uns appellieren, dass wir da nicht nachlassen, sozusagen im Gebet. Dass wir weiter beten und versuchen herauszufinden, wo denn jetzt vielleicht auch neue Chancen liegen. Wo vielleicht Gott auch neue Wege für uns hat und neue Aufgaben und wo einfach neue Chancen drin liegen, dass wir auch als Gemeinde gestärkt aus dieser Situation herausgehen. Und ich weiß nicht, vielleicht kannst du ja in dieser Zeit für Jesus, für die Gemeinde auch was anderes tun, als du sonst bisher gemacht hast. Ja, vielleicht gibt es neue Felder, neue Dinge, zu denen Gott dich auch empowern könnte, wo du eben für ihn in den Dienst gehen könntest. Ich denke, wichtig ist, dass wir im Gebet bleiben, dass wir auch gemeinsam beten und dass wir auch im Gespräch miteinander bleiben. Ja, sei es jetzt persönlich oder über Zoom oder wie auch immer, aber dass wir da ja mit Gott und miteinander im Gespräch bleiben. Und das andere ist, denke ich mal, dass diese Haltung natürlich wichtig ist, unsere innere Haltung, dass wir uns wie die Apostel und wie diese sieben ja Gott zur Verfügung stellen. Dass wir bereit sind, uns da auch rufen zu lassen und berufen zu lassen, erstmal egal zu welchem Dienst, denn wenn er uns beruft und wenn die Gemeinde uns braucht, dann wird er wahrscheinlich schon wissen, wie und wo er was mit uns vielleicht noch bewirken kann. Ja, und da möchte ich euch noch ermutigen, dass ihr die Apostelgeschichte nochmal lest, denn die ist wirklich voll von inspirierenden Geschichten über Gott und wie er trotz und in widrigen Umständen immer wieder Menschen beruft, wie er sie empowert, sodass sein Wort immer weiter verbreitet wird und dass es mit seiner Gemeinde trotz allem immer, immer weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn auch wir weiterhin Teil dieser Geschichte sein können. Amen.